Markus, wir haben das letzte Mal unsere Hörer wieder ein bisschen auf die Folter gespannt, weil wir wieder einen Spannungsbogen aufgebaut haben.
Wahnsinn,
und
oder?
Den lassen wir jetzt platzen.
Ja.
Also, das war jetzt das falsche Bild. Ich habe jetzt Bogen mit platzen. Ist wurscht. Ist klar, was gemeint ist. Also, wir lassen die Blase platzen. So. Es geht nämlich darum, und das ist ja häufig, wird da auch darüber gesprochen in verschiedenen Kontexten, und wir werden auch versuchen, die unterschiedlichen Kontexte da so ein bisschen zu beleuchten, nämlich Unternehmen schließen sich zusammen und arbeiten zusammen, weil sie ja einen Zweck verfolgen und weil sie vielleicht Produkte produzieren und damit eben Geld erwirtschaften wollen. So, jetzt arbeiten da sehr viele Menschen zusammen, die alle, weil sie eben keine Maschinen sind, Emotionen haben und diese auch mit in den Arbeitskontext reinbringen. Und ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe mal einen Artikel geschrieben, wo es darum geht, dass ich der Meinung bin, dass Bildung und Betriebswirtschaft eine Trennung brauchen. Und das Gleiche gilt ja irgendwie auch für Emotionalität und Betriebswirtschaft gleichermaßen auch. Man kann ja nicht sich sozusagen über Emotionen irgendwas schönrechnen, sondern die Frage ist, wo gibt es hier irgendwie eine Grenze? Wie viel ist automatisch da sozusagen? Und was fangen wir jetzt mit den Emotionen an? Wie gehst denn du das an oder wie kann man das angehen?
Also die Frage ist, wie man methodisch jetzt mit so einer Beratung umgeht, das ist das eine. Aber wenn ich jetzt die Frage nochmal aufgreifen darf, brauchen wir das und ist das überhaupt zu trennen und so, dann würde ich es mal andersrum aufzäumen. Was passiert denn, wenn wir die Emotionen, die im Raum sind, nicht beachten, nicht mit ihnen umgehen, nicht ein Bewusstsein dafür haben, auch in der Führungshierarchie, dann hast du das, was in vielen Betrieben tatsächlich Realität ist. Es gibt bestimmte Konzepte, es gibt betriebliches Gesundheitsmanagement, es gibt Gesundheitsförderung, du kannst auch jedem einen Apfel geben und kannst Rückenmassagen anbieten und kannst du alles machen. Das ist auch alles in einem gewissen Umfang wirksam. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel ich ja damals in einen Betrieb eingeladen wurde, weil Krankenstände einfach hinterfragt wurden und viele Menschen bis 2012 an sogenannten psychischen Störungen erkrankten und deswegen auch das Ministerium für Arbeit und das mit auf ministerieller Ebene, vergessen, wie das Ministerium heißt. Auf jeden Fall von Regierungsseite wurde dann ein Projekt gemacht, auch um psychische Gefährdungen in Betrieben zu erkennen. Deswegen muss jetzt jeder Betrieb eigentlich auch sowas wie eine Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung machen und so weiter. Auch das führt wieder zu ganz viel Aufregung und Verunsicherung und ach Gott, dabei ist es im Kern eigentlich gar nicht so schwer. Das heißt also, du hast das Thema im Raum, dass wir mit Persönlichkeitsaspekten, psychischen Bedingungen in Einzelnen, aber auch in der Wirkung in der Gruppe umgehen müssen. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Man kann es natürlich auch einfach so laufen lassen. Da wird es aus meiner Sicht aber eher nicht besser. Und das heißt für mich eben nicht, dass man Selbsterfahrungsrunden aus jedem Meeting machen muss und dass man ständig irgendwie so eine Art Süßholzraspelei und sowas machen muss und dass man Konflikte damit total vermeiden kann. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass viele Führungskräfte sich das wesentlich erleichtern, das Führen selber, wenn sie dafür ein Bewusstsein haben. Und das muss natürlich eigentlich vom Management top-down, wie man so schön sagt, ausgehen. Und das hast du in vielen Betrieben noch nicht. Du hast tolle Bilder von Führungsmodellen, von ineinandergreifenden Zahnrädern und farbig abgestimmten Konzepten mit ganz vielen Schlagwörtern aus der Salutogenese von dem Antonowski. Das ist eigentlich immer wieder dasselbe, was da drin steht, aber es wird nicht umgesetzt. Und deswegen glaube ich zutiefst daran, dass es keine Überforderung für Führungskräfte ist. Das hat ja auch in den Kommentaren dazu einen Kommentar gegeben aus den letzten Folgen. Muss das jetzt jede Führungskraft können und ist das jetzt zwingend notwendig? Ist das nicht eine Überforderung? Nein, ich glaube, dass die Führungskräfte es sich leichter machen. Könnte ich auch ein Beispiel dazu nennen, zu so einem Prozess, aber vielleicht sprengt das heute ein bisschen den Rahmen. Wo man dann hinterher richtig eine Erleichterung merkt. Und es sind nicht nur nette Gefühle, die da im Raum stehen. Und wenn sie ausgesprochen werden, ins Feld kommen sozusagen, dann werden sie bearbeitbar. Vorher nicht, aber sie nehmen unglaublich viel Energie weg. Und das kostet auch viel Geld. Und Ja, das ist natürlich noch eine interessante Geschichte, wenn wir jetzt nochmal auf Corona gucken, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Was sind denn eigentlich die Belastungen, die die Mitarbeiter, die Führungskräfte und das Management aushalten müssen? Und das sind häufig eben psychische Belastungen. Es sind nicht mehr wie in früheren Jahrzehnten im Wesentlichen die körperlichen Belastungen, die ergonomischen Belastungen. Die Arbeitsmedizin und der Gesundheitsschutz haben da ja enorme Leistungen gebracht. Deswegen glaube ich daran, dass das eine Erleichterung ist.
Wie geht denn dann in Unternehmen am besten damit um, beziehungsweise woran merkt man, dass es Handlungsbedarf gibt? Also ich frage mich halt, weil bei körperlichen Belastungen, die sind in der Regel ja relativ schnell evident, weil jetzt jemand was nicht mehr hochheben kann oder möglicherweise seine Arbeit nicht mehr erledigen kann. Aber psychische Belastungen und insbesondere Überbelastungen oder eben auch psychische Probleme, die sich auf die Arbeit auswirken, die sind ja erstmal nicht sichtbar. Und wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, ist das Problem ja so lange ein Problem, bis es irgendwie angesprochen und oder behandelt wird. Also bis man was dagegen unternimmt. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Wege. Entweder sagt man, man macht das Ganze schon eher präventiv, dann wirkt es aber häufig natürlich auf die Arbeitnehmer auch so, ja, warum machen wir das denn jetzt? Genauso wie eigentlich, ja, Physiotherapie wäre ja teilweise auch sinnvoller, dass man sich eher darum kümmert, dass man halt gesund ist. Und da frage ich mich, wie geht man das jetzt zum Beispiel als Unternehmer oder meinetwegen auch als Teamleiter an? Warte ich, bis es sozusagen schon brodelt, oder was wäre da deine Empfehlung vielleicht?
Also ich glaube, dass das sowieso so ist, dass da Unternehmer oder Management, aber auch Führungskräfte ein unterschiedliches Bewusstsein dafür haben. Und du kannst ja auch sagen, das betriebliche Gesundheitsmanagement wird ja häufig auch von denen eher abgerufen, die das schon sowieso können. Also die Leute, die sportlich sind, nutzen dann auch eher die Sportkurse und so weiter. Das heißt, so gibt's, es gibt einen Bereich auch in der Führung, wo man den Nutzen dieser Eröffnung, dass man sich um die Emotionen oder um die Beziehungsarbeit kümmert, da muss man den Nutzen einfach deutlich machen. So, und das ist für viele dann erst dann ein Nutzen, wenn es wirklich so dysfunktional wird im Team, dass der Krankenstand zum Beispiel total hoch ist oder dass sehr viel Streit entsteht, dass es sogar Phänomene gibt von Sabotage, dass der eine Mitarbeiter die Informationen nicht bereitstellt, die der andere braucht, oder dass eine Führungskraft merkt, warum verstehen die sich eigentlich überhaupt nicht mehr, warum läuft denn hier einiges nicht. Und dafür brauchst du natürlich ein gewisses Bewusstsein. Also wenn ich in so ein Team reinkomme, verlasse ich mich erstmal total auf mein Gefühl. Das ist kein Denkvorgang. Es gibt eine Stimmung. Und das kann man auch ein Stückchen weit trainieren, genau wie die Empathiefähigkeit durchaus aus meiner Sicht trainierbar ist. Weil jeder das eigentlich im Kern hat. Aber die Frage ist, hat man Bewusstsein dafür? Und das ist, da fängst du halt auf unterschiedlichen Ebenen an. Und man hat es natürlich leichter mit Leuten, die sich da grundsätzlich auch dafür interessieren. Aber es kann auch sehr spannend sein mit Leuten, die da bisher überhaupt gar nichts mit am Hut hatten. Ja, und das ist...
Aber jetzt ist genau meine Frage nämlich, weil du sagst, man kann das ja dann quasi auch erklären oder mehr oder weniger vorrechnen, was es wirklich für Vorteile hat, das zu tun. Und da frage ich mich, weil du auch selber gesagt hast, naja, du kommst ja dann rein und schaust erstmal und spürst erstmal rein sozusagen, und das passiert nicht im Kopf, aber diese Rechnung, das ist ja, die passiert ja in Excel sozusagen. Ja, genau. Also die Rechnung, was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt hier so ein Psycho mir reinhole, die passiert ja in Excel. Und da ist mir für mich die Frage, kann man dazu überhaupt überzeugen? Ist es möglich oder welche Wege geht man dann da, dass man einfach erkennt, es ist notwendig und was man davon hat?
Also vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen mal dieses Beispiel nehmen. Ich hätte da ein ziemlich gutes Beispiel, wo das relativ deutlich wird. Mit so einer Gruppe gearbeitet und was war vorher, nachher, ne? Das ist ja, und da gibt es ja in den Unternehmen immer irgendwelche Kennzahlen, KPIs. Ja. Ne? Also woran macht man das fest? In der Regel macht man es fest am Krankenstand, weil sonst ist es ja auch gar nicht so einfach messbar. Es gibt viele Befunde, zum Beispiel im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Eigentlich sollte jeder Betrieb das machen. Zumindest ist der Gesetzgeber hält dazu an. Und in größeren Betrieben ist das eigentlich auch umgesetzt. Und wenn du mit diesen Menschen, die mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 167 SGB 9, die das machen sollen, sprichst, dann hast du ganz viele Indikatoren. Also, was machen wir mit jemandem, der 6 Monate krank war, wegen einer Depression oder wegen einer Angststörung oder Zwangsstörung oder was auch immer? Da steigst du dann ja sehr auch schon ein auf dieser Ebene. Da kannst du es dann auch in Zahlen natürlich irgendwie festmachen, wenn du dann deine ganzen BAM-Fälle durchguckst, zum Beispiel. Ja. Da kann man es messen. Und dann eben die Frage der Wiedereingliederungsfähigkeit. Wie können die überhaupt wieder eingegliedert werden, ohne dass sie wieder ausfallen? Das ist auch ein messbarer Bereich. Und dann gibt es natürlich einen diffusen Bereich. Ich wurde auch mal von einem Manager in so einer Runde gefragt, na Riedel, wie viel Krankenstand können Sie denn pro Jahr senken? Machen Sie mal Zahlen draus. Und da habe ich gedacht, das kann ich Ihnen nicht versprechen, das wäre unseriös. Es gibt unheimlich viele Consultants, die versprechen das und das und das Ergebnis, wenn sie das und das machen. Ja? Dann kommen sie nach einem Jahr wieder und stellen fest, diese Zahlen sind nicht erreicht worden. Und dann sagt der Consultant, ja, Sie haben ja auch nicht genau das gemacht, was ich von Ihnen verlangt habe. Ja. Sie können mir jetzt nochmal 500.000 Euro geben und dann machen wir es richtig. Ja. So, das ist jetzt natürlich nicht für alle, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach auch immer ein Marketingaspekt dabei. Und ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ich kann nur versprechen, dass ich meine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Kompetenz und Erfahrung einbringe. Und dass man dann eine andere Kohärenz, also eine andere Belastungsfähigkeit in den Teams haben wird, wenn man diesen Prozess anschiebt. Und wenn die Führungskräfte das selber lernen, braucht man auch keinen Consultant mehr. Weil das ja im System verankert ist. Das ist natürlich ein Preisvorteil, als wenn ich jetzt ein Unternehmen von mir abhängig mache und da immer wieder hinlatsche. Ja, das gibt es natürlich auch. Ich bin auch dankbar für Unternehmen, die mich wieder buchen, keine Frage. Aber das ist eigentlich das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das kann das, man wunderbar machen.
Das bringt mich jetzt zu einem Aspekt, den ich in diesem Kontext Emotionalität und Betriebswirtschaft auch gerne ansprechen wollte mit dir, weil da neulich darüber auch eine kleine Diskussion, insbesondere auf LinkedIn, entstanden ist. Und zwar, jetzt gibt es sehr viele Dienstleisterinnen und Dienstleister, die tun genau das wie du auch und so wie ich vermute, ich das selber auch tue. Also sie machen eher ehrliches Marketing, würde ich jetzt mal sagen. Sie versprechen nicht das, den Apfel vom Baum runter, sondern sie sind in ihrem Angebot wirklich ehrlich. Was dazu führt, dass sie vielleicht gerade jetzt auch in diesem Jahr hin und wieder nicht zu viele Aufträge bekommen haben. Und die Diskussion, die losgegangen ist, ist, wie ehrlich ist man sowohl als Dienstleister als auch als Arbeitnehmer beispielsweise gegenüber so einem beruflichen Netzwerk oder sozialen Medien oder nach außen hin, wie ehrlich bin ich, wenn es darum geht, wie viele Aufträge habe ich gerade? Und das ist ja gerade eben auch ein so schwieriges Thema, weil dann gibt es Vertreter, die sagen, das Beste ist, einfach nach außen immer sozusagen die goldene Nase raushängen zu lassen, auch wenn du dafür dir vielleicht ein Auto mietest und auch mal für eine Woche dich in ein Airbnb einmietest und dir dann da irgendwelche Videos machst, nur dass es so aussieht, als wäre das deine super teure Villa. Und dann gibt es andere, die eher in die Richtung gehen, die ich auch unterstütze, nämlich auch bei dieser Arbeit authentisch zu sein und einfach offen damit umzugehen. Hey, jetzt gerade läuft es halt vielleicht nicht so gut. Hast du auch, ich sag mal, aus deiner professionellen Sicht da einen Rat oder vielleicht auch, wie schätzt du das ein, dieses Dilemma?
Also du sagst sehr schön, dass es ein Dilemma ist. Und ich bin ja selber auch in einer gewissen Weise betroffen, wobei ich tatsächlich in der glücklichen Position bin, mehrere Standbeine zu haben. Aber mir geht das ehrlich gesagt ein bisschen auf den Geist, dieses, das ist ja genau mit dem positiven Mindset. Ich wiederhole das ja ostentativ, es gibt dafür keinen Schalter. Ne? Wir können das natürlich anstreben und das ist wunderbar und alle positiven Affirmationen. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Achtsamkeitsseminar vorzubereiten mit Resilienzaspekten. Und natürlich sind da Übungen dabei, positive Glaubenssätze zu formulieren und positive Selbstwirksamkeitsaspekte sich ins Bewusstsein zu rufen und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles so. Nur wir sind jetzt momentan in einer Zeit, wo du dich manchmal fragst, findet eigentlich die Krise überhaupt statt, wenn es um Vertrieb und Business geht? Und natürlich findet sie statt. Ja, wir haben eine noch nie dagewesene, furchtbare Situation auf der ganzen Welt mit Einschränkungen und einer Nichtabsehbarkeit, die uns höchstgradig verunsichert. Punkt. Mhm. Vielleicht nicht alle in gleichem Maße, aber es ist für alle eine schwierige Situation. Von Politik bis in die Gesellschaft hinein, da nehme ich jetzt überhaupt gar keinen aus. So, und dann ist die Frage, wie viel Ehrlichkeit dürfen wir uns da dann erlauben? Ist denn der Erste, der zuckt, schon der Verlierer? Und wenn du überlegst, dass viele Angebote ja auch danach konzipiert werden, möglichst teuer zu sein, weil sie dann gekauft werden, weil man dann glaubt, dass es gut ist, ist da natürlich was dran. Ein Teil unseres, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, ein Teil unseres Gehirns ist sicherlich so drauf, dass es das wahnsinnig sexy findet. Also diese Allmachtsideale und Erfolgsstories und so. Das ist ein wahnsinnig attraktives Feld. Warum sollte man sich von jemandem beraten lassen, der selber keinen Erfolg hat?
Ja, klar, genau.
Das ist sicherlich was dran. Auf der anderen Seite geht es ja jetzt hier in dem Feld, in dem wir arbeiten, um Authentizität, Echtheit, also Aufrichtigkeit und auch, von wem lässt du dich trösten? Würdest du dich von jemandem trösten lassen, der dir nie die Wahrheit sagt? Was ist denn der Trost wert? Was ist denn das Ermutigungselement? Von wem lässt man sich denn so? Und da denke ich an meine Oma oder da denke ich an so die alten Weisen. Wie haben die das gemacht? Und die haben sich nicht hingestellt und haben erstmal gesagt, dass sie geilen Content und laserscharfe Zuschnitt von irgendwas gehabt haben, sondern die waren sehr ehrlich und authentisch und haben aus ihrer Geschichte erzählt. Und das war überzeugend.
Jetzt möchte ich gleich kontern.
Ja.
Ich muss sofort reinhauen, nämlich als jetzt derjenige, der ja eigentlich der Vertriebler ist, der dann ja sofort sagt, aber ich will dich doch nicht trösten, ich will doch, dass du geil wirst. So. Ja, gell? Also das ist ja dann sofort so, wenn du jetzt über Trösten sprichst und Dinge, die ich nachvollziehen, verstehen kann, wenn ich jetzt die Content-Schleuder bin oder so, würde ich ja gleich sagen, ja, aber du willst dich ja nicht trösten lassen, sondern du willst doch geil werden.
Ja, das kann ich dann ja auch.
Ich bin geil, so.
Das kann ich ja auch, aber es wird immer ein Zustand übersprungen, der einfach im Gehirn auch da ist. Es ist erstmal vielleicht Trauer, Angst und Verunsicherung. Und da kann ich von da zum Ich bin der Tolle nicht ohne Übergang gehen. Und das ist immer das, was ich glaube, was ein grundsätzliches Missverständnis von Vertriebspsychologie und der Psychologie, so wie Persönlichkeit sich entwickelt, ist. Und da gibt es unheimlich viel Missverständnisse. Ich bin ja total bei dir. Ich bin ja selber jemand, der total, also wenn du mich nett berätst und wenn du mir Klamotten verkaufst und sagst, dass ich da total super drin aussehe, kaufe ich dir gleich 2, 3 Dinger noch mehr ab. Ich bin da völlig hilflos jedem Vertriebler ausgeliefert. So, und das machen die ja auch gut. Die Frage ist aber, was machen wir jetzt in dieser Situation? Und wenn es um andere Inhalte geht, da bin ich halt wirklich der Überzeugung, das ist dann schwierig umzusetzen. Das wird dann irgendwann nicht nachhaltig, es wird nicht echt, wenn ich so in Betriebe gehe. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass wenn ich irgendwo ein ehrliches Statement von mir in einem solchen Gruppenkontext zum Beispiel gebracht habe, auch sogar der Gruppe direkt gegenüber oder einem Teilnehmer gegenüber, dass das zu einer Verschlechterung letztlich geführt hat, sondern es führt letztlich zu einer Öffnung der Ehrlichkeit und Transparenz in der Gruppe. Das heißt nicht, dass jeder seine tiefsten Geheimnisse da offenbaren soll, um Gottes Willen. Aber es führt dazu, dass wir uns besser begegnen können. Und wenn du zum Beispiel dieses Video, das du heute Morgen gemacht hast, mit dem, wie können wir ein Netzwerk bilden und uns auch gegenseitig ein Stückchen helfen, dann ist ja die Hilfe oftmals gar nicht möglich. Ich meine, du kannst jetzt nicht allen irgendwie einen Euro geben oder was, die jetzt nicht klarkommen da. Ja? Aber die Frage ist, was ist denn Hilfe? Und ein wichtiger Teil ist Containment. Also ich kann erstmal was aufnehmen, was da ist. Und sei das vielleicht auch Verwirrung, sei das Angst, sei das Wut, was auch immer. Wenn wir uns nur gegenseitig bekämpfen und in Projektionen uns da beballern, davon wird es nicht besser, auch nicht im Betrieb. Mhm. Da hast du nur Grabenkämpfe und Energieverlust. Und das wird ja jetzt eine Zeit, wenn du sagst, zum Beispiel Stress von außen, Corona ist Stress, wie begegnen wir diesem Stress, sodass wir halbwegs resilient da durchkommen? Mal abgesehen davon, dass wir hoffentlich nicht erkranken. Ja, dann ist genau das das Thema, das kannst du nicht mit Vertriebspsychologie lösen. Das geht nicht.
Und jetzt, ich mache mal so eine bisschen so eine Kurve in die Richtung, in die wir am Anfang unterwegs waren, nämlich du hast häufiger schon den Begriff selektive Authentizität verwendet. Mhm. Und ich finde das wichtig, sowohl für die Führungskraft, die eine Gruppe leitet, genauso für denjenigen, der eine Dienstleistung anzubieten hat. Weil wie entscheidet man denn selber dann gut? Also gut ist so wertend, aber wo lege ich für mich selber die Schwelle hin und wie komme ich zu dieser Entscheidung, was von mir ich wirklich teilen kann? Also weil das klingt für mich, als wäre das so die große Herausforderung, weil wenn ich jetzt sozusagen in eine Gruppe gehe und quasi die Hosen runterlasse und das ist aber dann gerade die falsche Gruppe, ich bin im falschen Raum, dann ist natürlich komisch. Oder wenn der Raum noch nicht bereit dafür ist, sozusagen.
Das stimmt.
Und da frage ich mich.
Stimmt. Das ist richtig. Dafür ist ja dann auch so ein Gruppenleiter oder jemand, der das dann erstmal mit der Gruppe macht, auch wichtig, weil es kann dann auch mal Sündenbockphänomene geben, dass jemand dann sich irgendwie outet oder irgendwas Traumatisches von sich preisgibt oder was auch immer. Und dann musst du denjenigen auch schützen. Da musst du auch gucken, dass du dann eben reingehst und sagst, nee, Moment mal, es geht jetzt hier zu schnell. Ja? Oder es wird jetzt so irgend sowas, es gibt auch exhibitionistische Leute in Gruppen, die sich dann total da in so emotionale Wasserfälle reinfallen lassen und da bis ins Sexuelle hin was erzählen. Auch da musst du natürlich schon mal eben reingrätschen und dafür brauchst du Erfahrung. Das kannst du nicht aus einem Buch lernen allein.
Ja.
Und das kann auch dann die Führungskraft lernen. So. Und deswegen ist für mich der Punkt dieser Grenzziehung, das kannst du nicht formal festlegen. Ich halte eben viel von dem Begriff der selektiven Authentizität. Wenn ich jetzt mit dir spreche, dann bemühe ich mich, meine Emotionen zu beachten und auch irgendwie zu verpacken in meine Sprache oder in mein Auftreten. Aber ich werde natürlich jetzt nicht hier in dem Kontext alles sagen, was ich denke und fühle. Und dann ist ja auch noch das Problem, dass ich einen Großteil gar nicht selber weiß. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein großer Teil unseres Erlebens gar nicht bewusst ist. Und trotzdem steht es in Beziehung. Und 90% kommt man umfällt, dass dieses alte Bild vom Eisberg, ne?
Mit ja, genau.
So.
Ja.
Und das ist ja in der Tat auch mittlerweile ganz gut belegt. Also insofern tragen wir immer was im Gepäck und einen Teil davon stellen wir zur Verfügung. Und dieses zur Verfügung stellen macht wieder Hoffnung bei anderen. Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, dein Statement heute war ja nicht unbedingt funny, ne? Mit diesem Freelancern, die da so. Trotzdem habe ich hinterher mich ermutigt gefühlt und gesagt, ja, der hat recht. Das ist nicht nur, weil ich dich jetzt mag, sondern ich glaube wirklich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch der andere, ich weiß nicht den Namen jetzt nicht, der sich da geoutet hatte mit dem, was findet ihr an dem grünen Ring so doof und warum verbrennt das eure Personenmarke? Ja, der hat auch sehr viel Rückmeldung bekommen und ich glaube, der hat damit auch vielen Mut gemacht. Und das thematisiert. Ja, und? So, es kann eben nicht nur Marktschreier geben, die alle Chaka positiv sind. Die können ja einen großen Club da draus machen und können da gemeinsam abfeiern. Für mich ist momentan nicht der Zeitpunkt für Abfeiern da. Auch nicht für Kopf in den Sand stecken. Aber wenn du jetzt in Betrieb gehst und wirklich, ich habe Betriebe, von denen ein Drittel der Mitarbeiter entlassen werden sollen. Da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, positiv.
Denk positiv.
Ja,
ja.
Da kriege ich vielleicht aufs Maul, wenn ich Pech habe. So, und deswegen glaube ich, müssen wir da so ein bisschen einen Mittelweg finden. Diese Balance ist nicht so einfach, für mich selber auch nicht. Ich sage auch nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass der Weg einfach so, wenn du das anguckst, was da so da manchmal preisgegeben wird, wo ich denke mal, wo lebt ihr eigentlich? Was ist denn das eigentlich jetzt für eine Stimmung hier? Das ist doch gar nicht das, was draußen passiert. Und ich glaube, dass man trotzdem in eine positive Richtung sich entwickeln kann, wenn man erstmal da anfängt, wo man eben nun mal steht. Das ist der Unterschied.
Ja, ich bin jetzt gerade sehr nachdenklich, weil ich halt überlege, was sind denn so die Konsequenzen, weil angenommen, ich lasse mich von diesen super positiven Chaka-Botschaften mitreißen, was ja sehr einfach ist, was ja auch sehr attraktiv ist, ja. Wenn es mir gerade richtig scheiße geht, dann ist es ja ganz toll, wenn dann jemand sagt, aber hey, du bist doch so geil und jetzt feier dich. Natürlich ist es attraktiv, aber ist dann die Gefahr, dass es sozusagen irgendwann mich dann einholt oder wie muss man das sich dann vorstellen?
Also ich glaube, wir dürfen eins auch nicht außer Acht lassen. Wir sind ja zum Glück unterschiedlich und es kann auch Menschen geben, die genau das brauchen. Also so eine Allmachtsfantasie oder so eine Affirmationsgeschichte. Ich bin aber eher so bei meinem und ich bin so dankbar, dass ich so viele unterschiedliche Leute treffen darf, in den Gruppen, aber auch in der Psychotherapie. Unterschiedlichste Altersgruppen, unterschiedlichste Berufsgruppen, Leitungsverantwortung, Nicht-Leitungsverantwortung, Angestellt, Freiberufler. So. Und im Kern ist es immer wieder dasselbe. Jeder hat eine unterschiedliche Ausgangsbasis und jeder braucht ein Stückchen was anderes. Aber insofern kannst du das auch wieder nicht verallgemeinern. Aber ich glaube halt nicht dran, dass einen diese positiven Botschaften alleine jetzt erstmal per se weiterbringen auf Dauer. Es kann aber sein, dass du auch mal einem total Depressiven, der immer nur jammert, auch mal in den Arsch treten musst. Dass du auch mal sagen musst, ey, jetzt hör mal auf zu jammern. Ja? Aber das entwickelt sich dann. Und das kommt auch in einer Gruppe. Wenn du jemanden hast, der in einer Gruppe sitzt und immer nur Angst, Jammer, Depression, dann wird das erstmal aufgenommen und da gibt es erstmal sowas wie Trost. Aber wenn der da immer praktisch neurotisch dran festhaftet, dann springt irgendwann springt einem der Draht aus der Mütze. Und das ist dann wieder heilsam, weil der erstmal merkt, was der damit anrichtet. Weil die Familie bei dem zu Hause genau das Gleiche fühlt und das nicht mehr hören kann. Und da hast du dann wieder ein anderes Gefühl. Also jeder braucht quasi eine andere emotionale Ergänzung als Impuls. Und es kann sein, dass durchaus so eine positive Botschaft mal das Richtige ist, aber auch mal zu sagen, jetzt hör mal auf zu jammern. Und der andere wirklich erstmal, der zum Beispiel erzählt in einer völligen Unbedarftheit, was er für furchtbare Dinge erlebt hat und hat dazu gar kein Gefühl mehr, Trauma. Und dann erstmal sagt, sag mal, ey, was hast denn du da eigentlich erlebt? Ich bin jetzt ganz, bin jetzt ganz erschüttert. Das spürt der aber nicht mehr. Das ist jetzt übrigens keine Gruppe im Betrieb, ne? Also in Betrieben rede ich jetzt nicht über tiefe Traumatisierung, damit es nicht falsch verstanden wird.
Ja.
Aber das ist so heilsam auf Dauer und viel stabiler und du kannst hinterher dich nicht mögen und trotzdem zusammenarbeiten. Und das ist das Tolle daran. Das schafft man sonst mit irgendeinem anderen, mit einer anderen Methodik.
Das ist das gleichzeitig so die Botschaft, die für dich bei genau dieser Herausforderung mitschwingt? Also weil wir sind ja nach wie vor bei der Herausforderung Betriebswirtschaft und Emotionalität. Und ich, also für mich klingt das so ein bisschen wie die Quintessenz, dass Konflikte gibt es immer. Und die sind teilweise verborgen, teilweise sind die offen.
Ja, richtig.
Firmen wollen gemeinsam gut wirtschaften, weil ansonsten gehen sie irgendwann unter und werden die Menschen auch krank. Aber irgendwo ist es dann für mich sozusagen der Weg, den wir wählen müssen, ist, obwohl wir uns vielleicht überhaupt gar nicht mögen und obwohl wir uns in vielerlei Dinge auch nicht einig sind, einen Weg zu finden, wo wir doch gemeinsam eben betriebswirtschaftlich erfolgreich sein können.
Ja. So. Und wenn du es jetzt, genau, und wenn du es jetzt übertragen willst auf diese Corona-Situation, dann könntest du sagen, als Gesellschaft müssen wir irgendwie funktionieren. Es muss irgendeine Form von gemeinsamen, was weiß ich, Regelwerk, Funktionalität geben. So. Und das muss irgendwie abgestimmt werden. Und wenn wir jetzt nur in Polarisierung und Schuldzuweisung und Projektion uns ergehen, dann wird das nichts. Und deswegen glaube ich auch dran, dass du dieses Prinzip nicht nur in den Firmen hast, das hast du vielleicht sogar in den Familien. Guck mal jetzt in die Familien rein, wie gespalten die sind. Und auch Partnerschaften, ne, da kannst du so Säuselpartnerschaften haben, die sich immer nie ehrlich die Meinung sagen und irgendwann gehen sie auseinander und wissen gar nicht, warum. Auch das gibt's. Also das ist so spannend. Es wird nur vermieden, weil es alle für eine Gefahr halten, gemeinsam über Gefühle zu sprechen. Und es gibt halt dann immer diese Vernichtungsimpulse. Und dann hört natürlich irgendwann so ein Kanal auf. Also wenn mir jemand 30 Mal am Tag sagt, du bist ein Vollpfosten, dann höre ich auch auf, mit dem zu reden.
Ja.
Oder mich partout nicht verstehen will, dann ist es vergebene Liebesmühe. Ne? Aber ansonsten ist das aus meiner Sicht eine ganz wichtige Chance, die wir jetzt nicht verpassen dürfen. Weil deswegen bin ich da auch so leidenschaftlich unterwegs. Und ich kann das nicht in so eine Slideshow verpacken. Es fällt mir echt schwer. Das ist wirklich nicht
gegen Slideshows. Kann ich?
Aber
ja. Ja. Ich bremse dich da lieber mal, sonst wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ach so, ja, ist gut.
Weil ich denke mir jetzt, gut, ich verstehe das, ich akzeptiere das, mir ist es wichtig. Was kann ich machen? So. Also, egal in welcher Position ich jetzt bin, was?
Also, du hast es eben so schön zusammengefasst. Im Grunde sind wir jetzt schon dabei. Während wir jetzt miteinander sprechen, hat jeder so seine Reflexionsebene und fragt sich, was hat das mit mir zu tun? Wie bin ich da unterwegs? Das ist der Aspekt der Selbstreflexion. Wenn du es dann noch schaffst, dir vorzustellen, dazu brauchst du einen Aspekt, der nennt sich Mentalisierung. Was könnte zwischen uns oder in mir oder auch bei dir abgehen? Als wäre die Fremdreflexion. Und wenn wir uns darin üben und austauschen, wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle gerade oder habe gerade das Gefühl, du bist sauer auf mich, dann kannst du ja überprüfen, ist das so? Vielleicht ist es auch noch gar nicht gemerkt. Aber,
ja, genau.
Aber,
nee, du Arsch. So,
eigentlich ganz einfache Prinzipien. Und wenn man das dann in so ein, wieder übt und es macht für das Gehirn dann einen Sinn, das muss es natürlich, sonst hast du keine Motivation, das zu machen. Ja. Dann wird daraus eben etwas, dass du dich eher auch darauf verlässt, auch sowas, auch mal Intuition zu nutzen, dich darauf einzulassen und nicht zusammenzubrechen, wenn es auch mal schwierig ist. Ja? Und ich glaube, das sind eigentlich relativ einfache Prinzipien und es geht eigentlich im Kern um eine Bewusstmachung. Mein eigenes Empfinden und das Empfinden der anderen. Dabei förderst du auch noch die Empathiefähigkeit.
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ein Mensch zum gegenwärtigen Zeitpunkt damit überhaupt gar nichts anfangen kann.
Ja.
Also selbst ich spiegel einem anderen Menschen Emotionen, beziehungsweise ich spreche das an. Du kann das sein, dass du gerade total verwirrt bist oder kann das sein, dass du extrem traurig bist, was auch immer. Und ich das Gefühl habe, jemand anders kann damit nichts anfangen. Kann ich für diesen Menschen auch irgendetwas tun? Oder?
Naja. Du hast es ja schon gemacht. Also erstmal hast du den Mut genommen, das zu sagen. Und dann musst du dich da erstmal darauf wappnen, dass du einen Helm kriegst, weil du eine kleine Grenzüberschreitung gemacht hast.
Ja.
Oder es tritt eine Stummheit ein, also jemand sagt gar nichts. Dann lass es doch erstmal wirken und zeig dich weiter ansprechbar. So.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal deine Art und Weise zu sprechen aufnehme, dann wäre das zum Beispiel, was mitschwingt, ist wirklich ehrliches Interesse. Und das öffnet natürlich, auch wenn ich das vielleicht nicht sofort nutzen kann. Aber du kannst es im Raum stehen lassen. Es würde dich wahrscheinlich dann derjenige vielleicht auch nicht sofort, aber nach ein paar Tagen nochmal ansprechen. Oder du erlebst nochmal so eine Situation. Und ich glaube, das Gleiche passiert auch in der Erziehung, in der Pädagogik, überall, wo du mit Menschen zusammenarbeitest. Wir können nur eine Bereitschaft dazu haben. Du kannst die Tulpe nicht aus dem Boden ziehen. Also wenn jemand das partout nicht möchte, und da kämen wir ja auf das Thema Abwehr und Widerstand, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, da kannst du dann erstmal nichts machen. Du kannst das Glas Wasser nur hinstellen. Austrinken muss es der andere.
Ja.
Deswegen ist das dann auch so ein Prinzip, wer hat eine spontane Veränderungsmotivation und wer nicht. Aber wenn das andere vormachen in der Gruppe, dann ist das auch schwer, sich gar nicht auf den Weg zu machen.
Ja,
weil das ist dann auch nicht schön. Also wenn andere sich so ganz gut damit fühlen und es ihnen besser geht, dann hat das auch einen Anziehungseffekt auf die anderen. Und das ermutigt die dann auch.
Und irgendwer muss den ersten Schritt machen.
So ist es. Genau,
das, wie immer. Das können wir eigentlich jederzeit.
Genau.
Ja.
Das haben wir schon wieder so
viel Zeit. Das ist ein schönes Schlusswort, ja. Das war jetzt quasi so gerade noch so der Rausschmeißer
für heute. Wir werden immer länger, Benjamin.
Ja. Naja. Aber es war kurzweilig für mich. Ich habe wieder was gelernt. Ich fand es gut. Ich finde, wir haben ein paar schöne Kurven gedreht und Bogen gespannt. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Das nächste Mal wird jetzt dann doch mal eine Woche Pause sein, weil wir ja schon gesagt haben, kommende Woche ist bei uns beiden nicht so gut. Aber die Hörerinnen und Hörer bekommen wieder was von uns mit und wieder der Aufruf an alle, die bis es hierhin geschafft haben, gerne uns weiterhin liebe E-Mails schreiben und tolle Kommentare und Bewertungen geben, wenn das für euch so in Ordnung ist. Und wir antworten auch und werden auch versuchen, weiterhin eure konkreten Fälle eben hier zu verwenden. In diesem Sinne, Markus, ich wünsche dir noch einen tollen Tag.
Ich dir auch.
Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Jo,
bis dann.
Ciao.